HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Um Ottfried Preußler geht es heute in der Hörbuchzeit und das gleich zweimal. Denn es gibt ein Hörbuch mit einer Diskussionsrunde über den Schriftsteller Ottfried Preußler und seine Werke. Unter anderem wird da über sein Jugendbuch Krabbert gesprochen. Und diese Geschichte um einen Müllersjungen, Krabbert, wurde jetzt 50 Jahre nach Erscheinen als Hörspiel neu herausgebracht. Und darüber sprechen wir in der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch. Dann haben wir isländische Lyrik im Programm und den neuen Roman der österreichischen Kolumnistin und Schriftstellerin Doris Knecht, der zeitgleich als Hörbuch erschienen ist, mit dem Titel Die Nachricht. Der erste Roman von Doris Knecht, Gruber geht, war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde fürs Kino verfilmt. Zuletzt erschienen Besser, Wald, Alles über Beziehungen und Weg. Doris Knecht erhielt den Literaturpreis der Stiftung Ravensburger und den Buchpreis der Wiener Wirtschaft. Der neue Roman heißt nun also Die Nachricht, Dorothee Meyer-Karweg. Das klingt erstmal wichtig und mitteilenswert. Was ist das denn für eine Nachricht, von der hier die Rede ist?
Das ist eine Nachricht, die die Protagonistin des Romans Ruth über die sozialen Medien erhält und die ihr Leben grundlegend verändern wird. Ruth ist eine Autorin und Moderatorin. Sie schreibt Bücher und Drehbücher, ist in sozialen Medien auch sehr aktiv, also WhatsApp, Facebook, so das ganze Programm. Damit hält sie Kontakt mit Freunden, aber sie hat auch einen Facebook-Account als öffentliche Person. Das ist ihre Verbindung zur Welt. Das ist ihr wichtig, denn sie hat ihren Mann verloren und ihre drei Kinder, damit auch ihren Vater.
Wodurch hat sie ihn verloren?
Durch einen Skiunfall vor circa 3 bis 4 Jahren, da ist er dann gestorben und nun lebt sie mehr oder weniger allein in ihrem gemeinsamen Haus auf dem Land. Und ihren jüngsten Sohn Benjamin hat der Tod auch so belastet, dass er zum Psychotherapeuten musste. Dazu kommt, dass Ruth nach dem Tod des Mannes über Mails ihres Mannes, die sie dann gelesen hat, erfahren musste, dass der eine Geliebte hatte, was ihre Trauer dann auch so ein bisschen mit Wut natürlich mischt. Wir hören mal rein. Sie sitzt gerade mit einem Freund vor der Tür ihres Hauses, als die erste Nachricht bei ihr eintrifft.
Die Nachricht kam von einer Person ohne Gesicht und mit dem Namen Ernst Breuer. Erst wollte ich sie einfach ungeöffnet wegdrücken, aber dann besiegte mich die Neugier. Gerade als ich die Nachricht anklickte, machte Wolf eine Handbewegung, ein ganz leichtes Wegwedeln des Rauchs meiner Zigarette. Ich stand auf und sagte, soll ich mich woanders hinsetzen? Aber nein, alles gut, sagte Wolf mit so einem zart gequälten Duldeausdruck im Gesicht, und ich setzte mich doch auf die andere Seite der Bank, mit meinem Weinglas in der einen und dem MacBook in der anderen Hand, zwischen den Lippen die Zigarette, die mir nicht mehr schmeckte. Ich hätte sie einfach ausdrücken können, aber es war meine Lunge, meine Luft, mein Leben. Die Nachricht des Gesichtslosen enthielt nur einen Satz. Weißt du eigentlich von der Affäre deines prächtigen Ehemannes?
Ja, das war ein Ausschnitt aus Die Nachricht von Doris Knecht, interpretiert von der Schauspielerin und Synchronsprecherin Vera Tells.
Aber dass ihr Mann fremdgegangen ist, das wusste sie doch eigentlich schon, ne? Warum erschüttert es Ruth dann so im Nachhinein?
Ja, weil es eben nicht bei dieser einen Nachricht bleibt. Es werden immer mehr und die Nachrichten werden immer gemeiner, sexistischer, verachtender. Und sie gehen schließlich auch an Freunde, an ihre Kinder, an Auftraggeber und so weiter. Auch der Psychotherapeut ihres Sohnes, mit dem Ruth dann auch ein Verhältnis beginnt, bekommt solche Nachrichten.
Wie geht sie jetzt damit um?
Ja, sie fragt sich natürlich, wer und warum das jemand schreibt. Also sie vermutet dann, es sei die Geliebte ihres Mannes, die mit dem Verlust nicht klarkommt. Und im Roman geht es natürlich darum, was das mit dieser Ruth macht. Und dazu hören wir den folgenden Ausschnitt.
Damals dachte ich noch, ich sei die Architektin meines Glücks und ich könne alles, was nicht durch Krankheit und Tod, Naturkatastrophen und schreckliche Unfälle über mich hereinbräche, kontrollieren, beeinflussen und abwenden. Damals dachte ich noch, dass ich, anders als andere in meinem Umfeld, mein Leben im Griff hätte, weil ich mich für stärker, schlauer, abgehärteter und robuster hielt als sie. War ich vielleicht auch, aber es half mir nichts. Im Gegenteil. Es fordert Leute heraus, wenn sie deine Stärke spüren und deine Unabhängigkeit. Und manche von ihnen wollen dir das dann wegnehmen. Sie wollen dir zeigen, dass du gar nicht so stark bist und so unabhängig, wie du glaubst. Und sie beginnen ein Kräftemessen, ihre Kraft gegen deine, ohne dass du es merkst. Und dann merkst du es.
Tja, diese Ruth merkt es, wie das an ihr arbeitet. Und besonders beunruhigt ist sie, dass sie merkt, dass dieser Mensch, der ihr schreibt, über ihre Verhältnisse ziemlich gut Bescheid zu wissen scheint. Und das verunsichert sie immer mehr, macht sie ängstlicher und auch dünnhäutiger.
Ja, das klingt schon fast ein bisschen nach einem Thriller. Mhm. Bekommt sie denn raus, wer diese Nachrichten schreibt?
Na, es ist, ja, sie bekommt es schließlich raus und es ist dann durchaus überraschend. Es ist nämlich jemand, der recht nah an ihr dran ist. Und ja, die Autorin will mit dem Roman zeigen, was Frauen generell in der Öffentlichkeit erleiden müssen, also Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Viele Frauen im öffentlichen Leben können da ja ein Lied von singen. Nachrichten schreiben dann oft Menschen, die selbst, ja, wenig Selbstwertgefühl haben, die Frauen erniedrigen wollen und damit fühlen sie sich selber ein bisschen besser. Und das alles geht natürlich prima in der Anonymität der sogenannten sozialen Medien.
Gelesen wird der Text ja von Vera Tells, die wir hier schon zweimal gehört haben. Wie gefällt sie Ihnen als Interpretin?
Sie klingt sehr klar, sehr tough, eben wie eine Frau, die im Leben steht, sehr selbstbewusst ist, aber sie versteht es dann eben auch zunehmend, diese Doppelbödigkeit des Romans herauszuarbeiten, die zunehmende Zermürbung und Unsicherheit.
Ist es ein Hörbuch, das Sie empfehlen können?
Also es ist ein durchaus wichtiges Thema. Also die Autorin geht auch der Frage nach, ob man eben nicht selbst schuld ist, wenn man das eigene Privatleben so der Öffentlichkeit darbietet, über Facebook beispielsweise. Die Autorin streift dabei auch die MeToo-Debatte, denn es kommt auch eine Stieftochter vor in diesem Roman, die Stieftochter von Ruth. Sie ist vergewaltigt worden nach einer durchzechten Nacht. Und die Frage steht dabei im Raum, warum hat sie sich so die Kante geben müssen, dass sie gar nicht mehr weiß, wie ihr geschah? Die Autorin Doris Knecht hat dazu eine ganz klare Meinung. Das alles tut überhaupt nichts zur Sache. Frauen müssen besser geschützt werden. Was mich ein bisschen an dem Roman irritiert hat, ist, dass Ruth beispielsweise auf die erste bösartige Nachricht antwortet, was man ja definitiv nicht tun sollte. Also da gibt es auch Handreichungen gegen Stalker beispielsweise. Und sie versucht insgesamt, diese Ruth nur halbherzig sich zu wehren. Also sie geht beispielsweise nicht zur Polizei damit oder zu irgendeiner anderen Stelle. Sie gibt von Anfang an so ein bisschen klein bei, so in dem Sinne, bringt ja sowieso nichts. Das verwundert ein bisschen bei einer an sich so selbstbewussten Frau, die hier geschildert wird.
Die Nachricht, so heißt das Hörbuch von Doris Knecht. Die Sprecherin ist Vera Tells. Eine MP3-CD, 6 Stunden 43 Minuten Laufzeit zu Preis von knapp 25 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Argon Edition. Sie hören H2 Kultur, die Hörbuchzeit. Das Alphabet des Feuers, so heißt das Hörbuch, das wir jetzt vorstellen wollen. Ein Hörbuch, das im Elif Verlag erschienen ist. Der Elif Verlag ist ein kleiner Verlag, es gibt ihn seit genau 10 Jahren. Wir sind klein, aber selbstbewusst, so heißt es auf der Verlagsseite. Der Verlag hat einen Schwerpunkt, das ist die Poesie, aber, so heißt es weiter, wir führen eine offene Beziehung, wir drucken Debüts und Alterswerke, sprechen Deutsch, Isländisch und jede andere Sprache, in der sich Gedichte schreiben lassen. Jetzt hat der Elif Verlag ein Hörbuch mit ins Deutsche übersetzten Gedichten isländischer Lyriker herausgebracht. Dorothee Meyer-Karvik, wie kam es dazu?
Ja, 2017 veröffentlichte der Elif Verlag seinen ersten Gedichtband mit Lyrik aus Island, und zwar von Ranja Helgi Olafsson. Der Gedichtband heißt Denen zum Trost, die sich in ihrer Gegenwart nicht finden können. Und die Resonanz war dann so, dass weitere Gedichtbände folgten. Und zwar von Linda Williams-Dottir und Sigurður Pálsson. Und da kommt dann Wolfgang Schiffer ins Spiel. Wolfgang Schiffer war beim WDR der Leiter der Programmgruppe Hörspiel und Feature bis zu seiner Pensionierung 2011. Und Wolfgang Schiffer begeistert sich seit langem für isländische Literatur, hat das Land vielfach bereist, viele Dichter Islands auch kennengelernt. Und er wurde auch für sein Engagement für isländische Literatur schon mehrfach ausgezeichnet. Er hat dann mit dem Eli Verlag viele öffentliche Veranstaltungen gemacht, in denen er isländische Lyriker mit ihren Gedichten vorstellte. Und diese Verse hat er dann auch selbst vorgetragen. Und daraufhin gab es dann viele Anfragen nach einem Hörbuch. Und das liegt jetzt hier vor.
Und was sind das jetzt für Dichter und Dichterinnen? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen mehr dazu.
Also auf der Hörbuchbox haben wir Verse von 2 Dichterinnen und 3 Dichtern. Die jüngste Lyrikerin ist Frida Isberg, die ist 1992 geboren. Der älteste ist Jon Urvør, der lebte von 1917 bis ins Jahr 2000. Außerdem dabei eben Linda Williams-Dottir, Ragnar Helgi Olafsson und Sigurður Pálsson.
Was zeichnet denn diese Gedichte aus? Gibt es da sowas wie eine einheitliche Linie?
Also sie haben sich allesamt vom Reimschema gelöst und das Wichtige ist, man kann anhand ihrer Gedichte etwas über gesellschaftliche Entwicklungen des Landes erfahren, also vom sehr armen, durch Fischerei geprägten Land bis hin zu einem sehr viel reicheren Land, in dem die Bewohner auch durchaus internationale Erfahrungen gesammelt haben.
Jetzt wollen wir ja was hören. Was haben Sie denn für Beispiele mitgebracht?
Wir beginnen mit dem ältesten Dichter, also Jon Urvør. Seine Gedichtsammlung Das Dorf ist durchaus so eine Art Sozialreportage in Versen. Und er war auch einer der ersten, die mit den traditionellen Reim- und Versschemata brachen und damit den Beginn der Moderne markieren. Er hatte 14 Geschwister. Und als es seiner Mutter gesundheitlich nicht gut ging, wurde er als Kleinkind, also da war er so ungefähr 2,5 Jahre alt, zu Zieheltern gegeben, die ihn dann sehr liebevoll aufnahmen. Aber auch seine Verbindung zur eigentlichen Familie brach nicht ab. Und wir hören jetzt mal das für mich wirklich sehr eindringliche Gedicht »Die letzten Wintermonate«, gelesen von Wolfgang Schiffer.
Die letzten Wintermonate. Und erinnerst du dich an die langen milchkargen Tage mitten im Winter, den gegen Ende des Winters fast verrotteten Fisch, Salzfisch, gewässert im Kübel, das Brunnenhaus und des Wasserstrahls klares Lied, Boote im Schuppen mit Sackleinen bedeckt, Schafe am Ufer und eisige Füße und Abende, lang wie die Ewigkeit selbst. Oft wurde damals mit Ungeduld auf Fangwetter gewartet und frischen Fisch für den Topf. Und erinnerst du dich an den einen Abend in der Dämmerung? Du standest mit deiner Ziehmutter am Ufer, ihr startet mit Angst über eisige Holzgeleise hinaus auf den Fjord, in den Himmel, ihr erhofftet ein kleines Boot hinter der Spitze der Landzunge zu sehen, doch es kam nicht. Und die Dämmerung wechselte zu schwerer Dunkelheit mit tosendem Wetter, Stille und Tränen im Kissen, und du fielst in den Schlaf in einem Bett zu groß für dich allein. Und erinnerst du dich an deine Freude in der Mitte der Nacht, als du aufwachtest vom Gefühl einer schwieligen Innenhand auf deinem Kopf und über deine Wangen das Streicheln ihres warmen und weichen Rückens? Dein Ziehvater war zurück und küsste dich, als du deine Arme um seinen Hals schlangst, und sein seefeuchter Schnurrbart war noch kühl. Und am nächsten Morgen lag ein blauer Seewolf auf einem raureifen Böschungsstein, und die Sonne schillerte in silbernen Schellfischschuppen. Und Glück war in eines armen Mannes Haus.
Wir hörten die letzten Wintermonate von Jon Urvør, gesprochen von Wolfgang Schiffer. Und das Gedicht gefällt mir sehr in seiner Schlichtheit. Da ist so alles drin, ein Gefühl von Angst bis Freude und Erleichterung. Und man erfährt in diesen einfachen Worten viel über das damals sehr karge Leben und die gefahrvolle Arbeit als Fischer. Und es wird meiner Meinung nach auch sehr angemessen, ruhig, klar und das Einfache betont gelesen von Wolfgang Schiffer. Und als nächstes und als Kontrast hören wir ein Gedicht von Frida Isberg, der jüngsten der 5 Lyrikerinnen und Lyriker, und zwar aus ihrem Gedichtband Lederjackenwetter, das titelgebende Gedicht.
Lederjackenwetter. Freitagabend. Die Stiefelschnallen rasseln, wenn du wie Clint Eastwood auf dem Weg zu einer Party die Tjarnagata hochgehst. I have a very strict gun control policy. If there's a gun around, I want to be in control of it. Da ist Platz für vieles in dieser Bewegung zwischen Macht und Ohnmacht. Lautes Lachen, schwingendes Haar. Das Licht im Juni ist ein platzfreches Kind. Es nimmt das ganze Bett für sich. Du erinnerst dich, nicht so zu sein. In den Jackentaschen formst du dennoch deine Hände zu Pistolen.
Tja, ganz anderes Thema. Die innere Verfasstheit rückt hier in den Vordergrund. Die Armut, das Ringen mit den Elementen spielt keine Rolle mehr in diesem Gedicht von Frida Isberg. Isländische Jugendliche haben halt Probleme wie viele andere auf der Welt und so wandeln sich eben auch die Themen der Gedichte. Von Linda Williamsdottir hören wir beispielsweise Gedichte über die Politik in Israel, über Klimaveränderung, Überfluss, Ressourcenverschwendung und so weiter. Und so haben alle Lyrikerinnen und Lyriker dieser Hörbuchbox mit isländischen Gedichten ihre bestimmten Themen und die verraten viel über die Verfasstheit des Landes und seiner Bewohner. Und das finde ich sehr schön, weil man damit Island ganz anders entdecken kann.
Ja, und Wolfgang Schiffer muss sich da auch immer anpassen an die Themen und auch an die Schreibweise der Lyrikerinnen und Lyriker. Ja, und wir müssen natürlich auch bedenken, es sind ja Gedichte aus Island und da ist die Übersetzung natürlich auch ganz wichtig. Wer hat denn die Gedichte ins Deutsche übertragen?
Also die meisten sind von Jóntor Gíslason und Wolfgang Schiffer gemeinsam übersetzt worden. Jóntor Gíslason ist Jahrgang 1957. Er war früher professioneller Popmusiker in Island und lebt seit Anfang der 1990er Jahre als bildender Künstler in Deutschland und war hier zeitweise auch Korrespondent für Kunst und Kultur. Und das finde ich sehr schön, dass die beiden so etwas dann gemeinsam machen, das gemeinsam ins Deutsche übersetzt haben. Da bringt jeder aus seiner Muttersprache Wissen und Erfahrung mit.
Also es scheint Ihnen gefallen zu haben, das Hörbuch.
Ja, in der Tat. Die Isländer, das ist ja ein kleines Völkchen, aber es zeigt sich, sie haben nicht nur beim Fußball viel zu bieten, sondern können auch literarisch durchaus überraschen. Und ich finde, die Gedichte muss man und will man hören. Und Wolfgang Schiffer ist mit seiner ja ein bisschen rauen, seebärigen, ruhigen Stimme und seinem durchaus guten Gefühl für Pausen ein idealer Interpret. Es gibt leider ein paar technische Unzulänglichkeiten bei dieser Hörbuchbox, aber trotzdem kann ich dieses Hörbuch insgesamt empfehlen.
Das Alphabet des Feuers, so heißt dieses Hörbuch. Wolfgang Schiffer liest Gedichte aus Island. Es sind 5 CDs und dazu gibt es noch ein 20 Seiten starkes Booklet. Das Hörbuch kostet 24 € und ist erschienen im Elif Verlag. Die kleine Hexe oder auch das kleine Gespenst. Wer kennt diese Geschichten nicht? Geschichten von Ottfried Preußler. 2013 ist der Kinderbuchautor verstorben und er zählt zu den bedeutendsten deutschen Kinderbuchautoren überhaupt. Er hat über 35 Bücher geschrieben, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden und für die er auch viele Preise und Auszeichnungen erhalten hat. Die weltweite Gesamtauflage seiner Bücher beträgt rund 50 Millionen Exemplare. 1971, vor genau 50 Jahren, da erschien sein Buch Krabbat. Das Jugendbuch wird hochgelobt und nun zum Jubiläum erschien ein Hörspiel zum Roman, produziert vom WDR. Dorothee Meyer-Karweg, kennen Sie nur das Hörspiel oder haben Sie auch den Jugendroman gelesen?
Den habe ich auch gelesen und nicht nur das, es ist auch einer meiner Lieblingsjugendromane, also ein Roman, den ich heute noch mit Spannung und auch Faszination lesen kann.
Das geht mir ganz genauso. Warum ist es bei Ihnen so?
Ja, ich finde es schlicht gut geschrieben und dann sind es auch die Themen, die mich immer angesprochen haben und auch heute ansprechen. Es geht um die Verführbarkeit des Menschen, das Ringen mit dem Bösen und es geht um die Kraft der Liebe. Ottfried Preußler lässt das Geschehen zu Beginn des 18. Jahrhunderts spielen, zur Zeit des sogenannten Nordischen Krieges. Das heißt, wir haben es hier insgesamt mit einer Mischung zu tun aus realen Orten und Gegebenheiten und Magie. Also es gibt beispielsweise tatsächlich diesen Koselbruch bei Schwarzkolm. Schwarzkolm gehört zu Hoyerswerda, wo diese Mühle steht, die in der Geschichte eine tragende Rolle spielt. Dazu kommt eben Magie, und zwar schwarze Magie. Das Ganze ist wirklich hochspannend und psychologisch sehr gut durchdacht.
Jetzt hat sicherlich nicht jeder diesen Roman gelesen oder weiß nicht mehr ganz genau, um was es geht. Erzählen Sie uns doch nochmal den Inhalt der Geschichte.
Also im Mittelpunkt steht der ca. 14-jährige Waisenjunge Krabbat. Er lebt auf der Straße und er hat eines Nachts einen Traum. Er solle doch als Müllersjunge in der Mühle im Koselbruch bei Schwarzkolm anfangen. Ja, es ist Winter, es ist kalt und deswegen denkt er, Mühle, das klingt ganz gut, er folgt daher diesem Traum und geht zur Mühle. Die wirkt definitiv sehr unheimlich und da hören wir mal rein ins Hörspiel.
In dem Flur war es ebenso finster wie im Wald. Aber ganz hinten, am Ende des Ganges, drang schwaches Licht durch eine angelehnte Tür. Durch den Türspalt sah ich eine Kammer, in der eine rote Kerze brannte. Sie klebte auf einem Totenschädel. Da saß ein bleicher Mann. Ein schwarzes Pflaster bedeckte sein linkes Auge. Er las in einem dicken Buch, das an einer Kette hing. Dann hob er den Kopf und starrte mich direkt an, obwohl ich doch hinter der Tür stand und er mich gar nicht sehen konnte. Ein Blick war das zum Fürchten.
Da bist du ja.
Plötzlich stand der Mann mit der Augenklappe hinter mir. Weiß der Teufel, wie er da hingekommen war. Jedenfalls nicht durch die Tür.
Aber wie seid ihr...
Ich bin hier der Meister. Du kannst bei mir Lehrjunge werden. Ich brauche einen. Du magst doch.
Ich mag.
Und was soll ich dich lehren? Das Müllern? Oder auch alles andere?
Das andere auch.
Schlag ein.
Nun malt sie wieder, ja, sie malt wieder.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Krabat nach dem Roman von Ottfried Preußler. Und als Krabat hörten wir Max Mauf und als Meister Michael Mendel. Krabat bleibt in der Mühle und merkt schon bald, dass mit dieser Mühle irgendetwas nicht stimmt. Und Karfreitag wird auch Krabat zum ersten Mal in die Zauberei eingeweiht.
Die Probezeit ist bestanden. Du bist kein gewöhnlicher Lehrjunge mehr.
Mit der linken Hand berührt er meine linke Schulter.
Du sollst fortan mein Schüler sein.
Mich schauderte. Und ich spürte, wie ich anfing zu schrumpfen. Ich wurde kleiner und mir wuchsen Rabenfedern, ein Schnabel und Krallen.
Husch auf die Stange, Krabat! Du musst wissen, Krabat, dass du in einer schwarzen Schule bist. Hier lernt man nicht lesen und schreiben und rechnen, hier lernt man die Kunst der Künste. Das Buch hier ist der Korrektor, der Höllenzwang. Es enthält alle Zaubersprüche der Welt. Ich allein darf sie lesen, weil ich der Meister bin. Ich allein. Hast du mich verstanden, Krabat?
Verstanden.
Dann hör mir jetzt aufmerksam zu. Dies ist die Kunst, einen Brunnen versiegen zu machen.
Tja, alles ziemlich gruselig, aber Krabat gewöhnt sich daran, zumal Tonda, der Altgeselle, ihm hilft und den Einstieg erleichtert. Und bald gefällt ihm sogar die Lehre und auch die schwarze Magie. Man hat Macht über andere, man kann Schabernack treiben, man kann sich ab und zu auch die Arbeit erleichtern. Doch nach einem Jahr in der Silvesternacht wird Tonda, der Altgeselle, tot in der Mühle aufgefunden. Krabat ist entsetzt. Auch nach dem zweiten Jahr stirbt dann ein Geselle und immer werden die Alten durch Junge ersetzt. Und Krabat merkt dann, dass der Meister hinter diesen Todesfällen steckt. Krabat will nun so viel lernen wie möglich, um diesen Meister zu besiegen. Und Kraft gibt ihm dabei die Liebe zu einem Mädchen aus dem nächsten Dorf. Es ist die Kantorka, das ist der sorbische Name für die Vorsängerin der Ostergesänge. Mit ihr trifft er sich dann auch einige Male heimlich. Und einer der Gesellen, Juro, der als der Dümmste eigentlich gilt, der verrät ihm schließlich, wie er und alle anderen aus dem Bann des Meisters geraten können. Und zwar so: Die Liebe eines Mädchens zu einem Müllersburschen kann den Meister besiegen. Das Mädchen muss allerdings ihren Liebsten unter allen Müllersburschen herausfinden, auch wenn sie in Raben verzaubert sind. Und die Kantorka ist bereit, es zu versuchen.
Also eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Jetzt haben wir zwei Beispiele gehört aus diesem Hörspiel. Regie führte Angeli Backhausen und für Dramaturgie ist Judith Reuters verantwortlich. Wie gefällt Ihnen jetzt diese Hörspielinszenierung? Also kann sie den Zauber der Geschichte, die Sie ja auch noch in der Jugend in Erinnerung haben, einfangen?
Also ich finde schon sehr gut. Ich meine, manche Mittel sind so richtig typisch für so eine unheimliche Geschichte. Wir haben es vorhin gehört, die dröhnende Musik oder die knarrende Tür. Aber trotzdem, es ist alles sehr stimmig, sehr geheimnisvoll, unheimlich und düster. Das hat mich schon eingenommen für die Inszenierung. Sehr schön ist auch, das haben wir jetzt nicht gehört, der Gesang der Kantorka in der Osternacht. Und gut gewählt finde ich auch die Stimmen von Krabat, Max Mauf, der spielt den ja, und Tonda, Vanja Müs. Den Meister Michael Mendel hatte ich mir ein bisschen, ja, dämonischer, abgründiger vorgestellt. Aber das sind Kleinigkeiten und das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Insgesamt finde ich schon sehr hörenswert. Das Hörspiel sollte einen aber auf keinen Fall davon abhalten, das gesamte Buch zu lesen. Denn wie immer müssen ja in so einer Inszenierung und Dramatisierung viele Verästelungen des Romans wegfallen. Also was mir beispielsweise wichtig ist, hier aber fehlt: Der Widerstand gegen den Meister, also das Böse schlechthin, den muss man üben, immer wieder, sonst schafft man das nicht. Insgesamt zeigt sich hier auch am Hörspiel, es ist nicht nur eine Geschichte für Jugendliche, sondern auch durchaus für Erwachsene.
Ja, auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über Krabat, ein Hörspiel von Ottfried Preußler mit Laura Mehr, Max Mauf, Michael Mendel, Vanja Müs und vielen anderen. 3 CDs sind es, 3 Stunden Laufzeit zum Preis von 15 Euro und empfohlen wird dieses Hörspiel für alle ab 12 Jahren. Erschienen ist es bei Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch, eine Produktion des WDR. Jetzt haben wir gerade über das Hörspiel Krabat gesprochen, nach dem Jugendroman von Ottfried Preußler. Und jetzt geht es um ein Hörbuch, in dem eine Diskussionsrunde über Ottfried Preußler auf CD gebannt wurde. Die Literaturkritikerin Insa Wilke spricht mit der Schriftstellerin Ulrike Dressner und mit dem Schriftsteller John von Düffel über Die kleine Hexe und Krabat von Ottfried Preußler. Und es ist ungewöhnlich, finde ich, dass diese Live-Diskussionsrunde auf CD veröffentlicht wird, Dorothee Meyer-Karwig.
Ja, das stimmt. Der kleine Verlag Divan hat dies in Kooperation mit dem Literaturpädagogischen Zentrum des Literaturhauses Stuttgart gemacht. Und die Diskussionsrunde über Ottfried Preußler eröffnet die Reihe Klassiker der Literaturgeschichte. Im Dezember folgt dann schon ein weiteres Gespräch, und zwar ein Gespräch der drei über Dante Alighieri. Und ich finde es aber sehr schön, dass die Reihe mit Ottfried Preußler beginnt. Immerhin kennt ja jeder der heute Erwachsenen die Kindergeschichten von Preußler, also Die kleine Hexe, Der kleine Wassermann, Das kleine Gespenst oder auch Räuber Hotzenplotz. Und jeder hat da ja so seine Lieblingsfigur. Also meine war beispielsweise Die kleine Hexe. Ich wollte seither immer einen Raben haben und den hätte ich natürlich Abraxas genannt. Und wenn Gewitterwolken aufziehen, dann zeigt sich mir heute noch in ihnen die Muhme Rumpumpel. Und so wie ich erinnern sich eben auch hier in dieser Gesprächsrunde die Gesprächspartner an ihre frühen Leseerfahrungen mit Preußlers Kindergeschichten. Und dazu hören wir mal einen Ausschnitt mit einem Statement von John von Düffel.
Es ist eine sehr rustikale, dörfliche Welt, in der diese kleinen Heldinnen und Helden dann auftreten. Und für mich war es tatsächlich so, ich bin Studentenkind, also meine Eltern waren ziemlich chaotisch. Und ich muss sagen, für mich war das gar nicht mal nur sozusagen die jungen Heldinnen und Helden rebellieren gegen die Ordnung, sondern es war auch immer schön zu wissen, für mich geradezu, dass es diese Ordnung gibt und dass man sich mit der Ordnung anlegen kann. Und ich habe sozusagen diese geordneten Kosmen von Ottfried Preußler, diese Regelmäßigkeiten, diese auch Absehbarkeiten, Überschaubarkeiten sehr geschätzt, gerade weil mein Leben schon als Kind relativ chaotisch war.
Und Ihre Kinder heute?
Also ich hoffe, dass unser Leben nicht ganz so chaotisch ist, wie das meiner Eltern gewesen ist. Also ich war ja auch ein bisschen später Vater. Aber ich glaube, dass es sozusagen diese beiden Seiten, also der Ordnung und der Anarchie, sag ich mal, oder des Subversiven, diese beiden Seiten trägt jeder Mensch, glaube ich, in sich, eine Sehnsucht nach beidem. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept auch dieser Bücher, dass sie einem diese klare, kleine Welt an die Hand geben, gewissermaßen so eine Art Glaskugel, und in dieser Glaskugel passiert dann der Wirbel.
Also John von Düffel hatte als Kind die Ordnung, die Struktur in den Geschichten von Ottfried Preußler sehr gut gefallen, weil er sie selber eben nicht so erlebt hat in seinem Leben. Und es wird insgesamt hier bei Ottfried Preußler die untergegangene Welt des 19. Jahrhunderts beschrieben, die beim Erscheinen der Bücher auch schon vergangen war. Also da gibt es den Maroni-Mann, die Muhme, also für Tante. Das sind alles alte Ausdrücke, und Ulrike Dresners Tochter, so erzählt sie es, mag das heute nicht mehr lesen. Also das ist ihr zu vorgestrig.
Bezieht sich das auch auf Krabbert?
Also bei Krabbert sind sich alle einig, dass es Ottfried Preußlers reifstes Buch ist. Er hat auch 10 Jahre lang daran gesessen und hat es sehr sorgfältig ausgearbeitet, sprachlich und dramaturgisch. Und Ulrike Dresner erinnert daran, dass Ottfried Preußler mit Krabbert auch seine Jugend in der NS-Zeit aufarbeitet. Er war damals auch dem Zauber der Nationalsozialisten eine Zeit lang verfallen. Es ist insgesamt ein sehr ernstes Buch, das beispielsweise ja auch den Tod thematisiert. Also Tonda, Krabbats engster Freund und Kamerad, stirbt darin, ja. Doch der Tod und das Böse werden letztendlich überwunden. Und dazu hören wir Ulrike Dresner.
Der Text endet zu Ostern und der Text endet mit Wiederauferstehungsbildern. Ostern ist das Fest der Überwindung des Todes, der Wiederauferstehung. Und da erscheint ja auch noch ein Engel in der Form von Kantorka, der die Liebe spürt und die Angst spürt. Und die beiden gehen raus, es schneit noch einmal, die Welt wird weiß. Das ist das letzte Bild. Weiß von Mehl und Schnee, sehr schön. Und da fängt das Leben an, eine Liebesbeziehung, da werden Kinder geboren. Und wir sind in dieser Osternacht. Also strukturell wird hier genau das erzählt. Dass es zwar diese Schwere gibt, dass es aber auch das Durchgehen durch diese Dunkelheit gibt und den Neuanfang. Und ich glaube, dass die Mühle viele Dinge ist, das, was John eben beschrieben hat. Für mich ist die Mühle aber vor allen Dingen die Zeit selbst. Die Mühle ist die Zeit. Und diese Zeit knirscht und die zermahlt uns die Knochen. Das passiert hier ja auch. Und diese Zeit wird angehalten von einer bestimmten Gestalt, und das ist der Tod, der Gevatter oder der Teufel. Das mag beides miteinander verbunden sein. Deswegen kann man dieser Zeit natürlich nicht wirklich entfliehen. Wir sind alle Gefangene dieser Mühle. Wir alle bewegen uns in ihrem Schwerkraftfeld. Der einzige Moment ist sozusagen die Liebe und die Osternacht, die diese Zeit auch ihr nicht entfliehen, sondern die sie aufheben in diesem überladenen, fast hegelischen Sinn. Ja? Also es gibt den Tod und die Geburt und dann gibt es die Aufhebung des Ganzen. Das ist der utopische Traum dieses Textes.
Also es geht um das Faszinosum des Bösen und es geht um die Überwindung des Bösen. Das sind die Themen des immer noch, finde ich, sehr lesenswerten Romans. Und dieses wirklich sehr gehaltvolle Gespräch über Ottfried Preußler und seine Werke, Die kleine Hexe und Krabbert vor allen Dingen, das hat mir wirklich außerordentlich gut gefallen. Und es wird eingerahmt von dem Bühnenpoeten Timo Brunke. Der hat für diese Diskussionsrunde einen Prolog und einen Epilog geschrieben, in dem er seine ganz persönliche Sicht auf die beiden Bücher ausdrückt.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über einen Klassiker der Literaturgeschichte. Insa Wilke spricht mit Ulrike Dresner und John von Düffel über Die kleine Hexe und Krabbert von Ottfried Preußler. Es sind 2 CDs. 1,5 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 15 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Der Divan in Kooperation mit dem Literaturpädagogischen Zentrum des Literaturhauses Stuttgart und gefördert durch das Ministerium für Jugend, Kultur und Sport Baden-Württemberg. Für heute in der Hörbuchzeit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.